Martin?
Ja?
Atem des Drachens, Zauber von Tod und Leben, dein Omen der Schöpfung.
Oh mein Gott. Das sind ja mysteriöse Worte, die du dort sprichst, Lukas.
Ja, das stimmt.
Was ist das? Was ist das?
Ich wollte es eigentlich auf Altirisch vortragen, aber ich habe mich das nicht getraut, weil mein Altirisch ist ein bisschen eingerostet tatsächlich.
Das stimmt, ja.
Aber euch erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier, uns zwei Nasen zuzuhören, zuzuschauen, ob wir nachdem wie ihr uns konsumiert, wie wir über Filme sprechen. Und nicht nur über Filme, sondern auch über Gesellschaft und derlei Dinge, die irgendwas mit Kino und oder Serien zu tun haben. Wir sind
Martin
und Lukas.
Ja, das war doch fast das schnellste Intro, was wir, glaube ich, jemals hatten.
Ja.
Das innerhalb, glaube ich, von, ich war bestimmt nicht mal 2 Minuten,
ja.
Alles erklärt.
Ja.
Also ihr seid jetzt eigentlich voll im Thema, ne? Was wir sind, wer wir sind, was wir so machen. Wir treffen uns einmal in der Woche, das hast du, glaube ich, noch nicht
erwähnt,
und reden über Filmkultur. Manchmal aktuelle Filme, manchmal auch etwas ältere oder Filmphänomene. Und es soll auch in dieser Folge eher um, wie man schon gemerkt hat, dass es um was Altirisches auch unter anderem geht. Dieses Mal auch einen älteren Film, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, und den wir uns mal anschauen wollen oder angeschaut haben und den mal besprechen wollen. Aber ansonsten könnt ihr uns natürlich auch selber sehr gerne Vorschläge machen. Auf unserer Webseite filmmagazin.audio gibt es Kommentarmöglichkeiten unter jeder Folge, als auch Kontaktmöglichkeiten. Da findet ihr unsere Mail. Aber ihr könnt auch sehr gerne auf Instagram oder dann Threads jeweils uns auch erreichen. Da haben wir auch Accounts. Ich glaube, auf Blue Sky sind wir auch noch nicht, oder? Aber ich habe mittlerweile auch, es ist jetzt, glaube ich,
ist jetzt frei
am Tag dieser Aufnahme. Ist, glaube ich, jetzt seit heute oder gestern ist es jetzt frei. Aber ich hätte auch noch ein paar Invite-Codes tatsächlich gehabt.
Mittlerweile auch, aber hat mich ehrlich gesagt dann wieder losgelassen. Also da sind wir noch nicht. Aber im Metaverse findet
In Marks Metaverse sind wir da schon ein bisschen mehr unterwegs.
Ja. Aber schreibt doch auch einfach, wenn ihr, was uns natürlich auch sehr helfen würde, wäre bei YouTube einfach in die Kommentare schreiben
das
oder
auch
so. Das
stimmt.
Geht natürlich auch, weil da sind wir auch im Bild zu sehen und so weiter. Heute zusammengeschaltet wieder, ihr werdet es vielleicht hören. Aber wir setzen uns auch mal wieder zusammen. Aber heute schalten wir uns wieder zusammen aus Termingründen, Zeitgründen, Arbeitsgründen. Denn wir machen das ja hier for fun und manchmal eben auch abends. Und heute Abend ist eigentlich ein guter Punkt, weil der Film, über den wir heute sprechen, der ist auch eher düster, habe ich den Eindruck.
Ja, und, aber es gibt auch sehr viele helle Töne, muss man
das
sagen.
Stimmt.
Schillernde Töne, könnte man auch fast sagen.
Das stimmt, da kommen wir gleich noch drauf. Sag doch erstmal, welchen Film wir uns angeschaut haben und vor allem warum, weil du hast ihn vorgeschlagen.
Ich habe ihn vorgeschlagen. Ich habe den tatsächlich auch schon länger so auf der Watchlist gehabt von so einem Klassiker, der irgendwie interessant klang, wo ich schon über ein, zwei Ecken was über den erfahren habe und gedacht habe, Mensch, könnte man sich ja vielleicht mal anschauen. Und es geht um Excalibur von 1981. Und es ist ein ganz klassischer König Arthurs-Film, wo es natürlich um das sagenumwobene Schwert Excalibur geht, aber natürlich vor allen Dingen im Fokus die Geschichte vom Aufstieg Arthurs bis zu seinem Niedergang. Also ganz, ganz klassisch von die ganzen Punkte, die man da kennt, was alles mit Arthurs zu tun hat. Also Merlin, die Herren vom See, Lancelot, der Heilige Gral, die Ritter der Tafelrunde, ne? Camelot, man kennt das alles. Und genau das ist ein ganz klassischer Fantasy-Film im weitesten Sinne, der diese Geschichte erzählt. Und ich habe es zum einen Ding, ist mir der Film das erste Mal dann, glaube ich, ist mir zum ersten Mal aufgefallen ist, wo ich dann die Person dahinter, wer das gemacht hat, der das inszeniert und mitgeschrieben hat, das ist nämlich John Boorman. Und das wird vielen Filmmagazin-Zuschauenden und Zuhörern und Zuhörerinnen wahrscheinlich vielleicht was sagen, weil über John Boorman haben wir schon mal an einer anderen Stelle gesprochen. Weißt du es noch, Lukas?
Nee.
Nicht? Hast du das in der Recherche nicht nachgeguckt, was der Mann vor Excalibur gemacht hat?
Doch, natürlich, aber ich
das ist ja nichts aufgefallen, kein besonderer Film.
Ach doch, natürlich. Ja, den weirden Streifen, den du mal empfohlen hast, der mit Dings im Borat-Kostüm.
Ja, Sean Connery.
Sean Connery quasi, im Borat-Badeanzug. Ja.
Genau. Zardos war das damals, das war aus den 70er Jahren. Das ist auch ein ganz weirder Science-Fiction-Film, der wirklich ganz, ganz besonders ist, der für wenig Geld umgesetzt wurde und halt mit Sean Connery in der Hauptrolle wirklich zu sein, nach seiner großen James-Bond-Phase. Dann ganz, ganz weirden, aber super interessanten Film. Film auch, aber wirklich ganz, ganz viele Fragezeichen hat man da auch, aber super spannender Film, wie gesagt. Und John Borman, sein tatsächlich erfolgreichster Film, könnte man glaube ich wirklich sagen, hat er den, den er danach gemacht hat, das ist dann nämlich Excalibur. Da ist er mir dann auch das erste Mal aufgefallen. Es gibt auch eine zweite Stelle, die werde ich aber erst später erzählen. Die ist nochmal dann ganz interessant, weil dieser Film hat auch besonders einen Filmemacher sehr, sehr beeinflusst in seiner Karriere, was man auch, wenn man es weiß, dann sieht man es. Ansonsten wäre es einem nicht aufgefallen. Aber da ist auch das zweite Mal. Und da habe ich gesagt, Mensch, den möchte ich mir dann doch schon mal nochmal angucken, weil er auch von den ein, zwei Bildern, die ich gesehen habe, auch immer irgendwie schon sehr interessant aussah. Ein bisschen halt anders, wie andere Arthus-Filme oder wie andere Fantasy-Filme. Deswegen habe ich dann das mal vorgeschlagen. Und den haben wir uns jetzt beide angeschaut. Und ja, wir können ja vielleicht, wie gesagt, die Handlung müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel ganz grob erzählen, weil gesagt, ich glaube, jeder kennt die Arthus-Legende, den Mythos darum. Das ist wirklich ja die Punkte, die ich gerade schon angesprochen habe, von Merlin bis dem Heiligen Gral. Ich glaube, das sind alles Geschichten, mit denen jede Person etwas anfangen kann, weil es so bekannt ist und auch in unzähligen Varianten irgendwie schon erzählt wurde, dass wir da wirklich einfach sagen können, das ist einfach sozusagen die Lebensgeschichte von Arthus, der am Anfang ein Knappe ist und dann sehr relativ schnell merkt, Mensch, er ist irgendwie in einer Blutlinie von Königen, stammt er eigentlich, und er kann auch das Schwert aus dem Stein ziehen und wird dann zum König von Britannien oder von diesem Land und herrscht dann darüber, aber hat noch mit ein paar Unwirklichkeiten zu kämpfen.
So, das kann man auch in guten regelmäßigen Abständen sozusagen immer wieder Arthus-Filme, zuletzt glaube ich King Arthur, eine große Kinoproduktion. Es gibt aber Serienumsetzungen, also es ist eine große mythische Sage, so in einer Reihe so mit den Nibelungen und so weiter. Also so in dieser Mischung aus, würde ich sagen, Naturreligion und Christentum in dieser Phase, ne? Und dieser Film Excalibur, den wir uns angeschaut haben, der basiert ja auch zu großen Teilen auf der Version sozusagen von der Arthus-Geschichte. Und den Rittern der Tafelrunde gehören natürlich dazu, von Thomas Malory oder Mallory, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Das ist mutmaßlich ein walisischer Autor, der im 15. Jahrhundert gelebt hat und dementsprechend auch im 15. Jahrhundert dieses Ding zu Papier gebracht hat. Und was man über das Mittelalter beziehungsweise die frühe Neuzeit, wobei es noch Mittelalter immer sagen muss, ist, dass da natürlich auch nicht alles so hundertprozentig überliefert sein kann, und dass es auch immer wieder Abwandlungen gab über die Zeit und vorher auch Abwandlungen, und man vermutet eigentlich, dass diese Sage, die er zusammengetragen hat, auch nur ein Zusammentragen und Ergänzen war sozusagen. Also diese Sage an sich ist älter, geht glaube ich sogar irgendwie ins 10. Jahrhundert zurück oder so. Also ist schon sehr alt und ich glaube auch so ein bisschen britischer Gründungsmythos geworden, kann man sagen.
Ja.
Und mit auch eine der meist verwendeten oder umgesetzten Dinge. Was mich gewundert hat, natürlich die eine bekannte Satire ist ja zum Beispiel von Monty Python, die Ritter der Kokosnuss, die basiert ja auch auf der Arthus-Sage, und dies kam noch vor Excalibur. Und man könnte aber auch denken, dass es umgekehrt war, dass der eine Film den anderen verarscht, weil die Parallelen einfach total da sind auf Grundlage der gleichen Grundlage sozusagen. Aber nein, Monty Python war vorher. Und jetzt müssen wir trotzdem mal kurz erzählen, angerissen hast du es ja schon, aber worum geht's eigentlich? Also wie ist eigentlich die Handlung? Weil wir starten ja nicht mit Arthur, sondern eigentlich mit seinem Daddy.
Mit dem Daddy, dem Uther Pendragon. Ist wahrscheinlich auch ein Name, den man schon mal in irgendeiner Variante schon mal gehört hat. Und der ist nämlich, der befindet sich gerade im Krieg mit anderen Ländereien und anderen Herzogen. Und besitzt von Merlin hat er das Excalibur-Schwert bekommen. Aber man merkt relativ schnell, der Uther, das ist kein guter König. Der ist ziemlich rachsüchtig und gewaltgeil. Und will quasi andere beherrschen. Und trachtet jetzt nicht unbedingt danach, das Land zu befrieden, sondern er will vor allen Dingen erobern. Deswegen ist er jetzt vielleicht nicht der beste König, das wird relativ schnell klar. Er schafft es dann aber dennoch, aufgrund seiner Fähigkeiten als Krieger, dann halt diesen Krieg zu gewinnen. Und es gibt dann da am Anfang so eine auch kurze Friedensverhandlungen, dass er sich damit zum Herzog übereinkommt, dass er diesen Krieg jetzt beilegen. Aber es wird wieder relativ schnell wird das Kriegsbeil wieder ausgegraben. Denn der Uther steht dann auf einmal sehr schnell auf die Frau dieses Herzogs, wo er eigentlich gerade eben den Frieden geschlossen hat. Ich glaube, das geht innerhalb weniger Stunden quasi in Echtzeit. Die machen irgendwie am frühen Morgen, haben sie sich geeinigt, dass wir jetzt auch Frieden herrschen wollen. Aber dann der Uther merkt irgendwie, diese Frau da von dem Herzog finde ich so toll. Ich muss unbedingt mit dir schlafen und sie muss mir gehören. Und dann fängt er den Krieg wieder an.
Da muss man auch tatsächlich sagen, nur zum Verständnis, weil da wird gleich, wenn wir euch das erzählen, sehr viel passieren. Wir gucken uns hier quasi das ganze Leben des Artus oder Arthur, wie er in der deutschen Übersetzung heißt, Arthur an. Und das ist wirklich, es geht Schlag auf Schlag. Und ich glaube, das ist auch als Metapher zu verstehen. Also nicht am gleichen Tag. Im Film ist es vielleicht am gleichen Tag und am nächsten Morgen und so weiter. Aber eigentlich steht das ja auch für mehr. Es steht ja auch fürs Land sozusagen. Das wird dann auch nochmal gesagt. Und der König steht für das Land.
Genau, das ist ja dann auch, muss man glaube ich, gerade bei so einer Sagenerzählung, und das ist jetzt eben, was schon mal eine Besonderheit ist an dieser Arthur-Verfilmung ist, ne, dass die halt relativ eng, glaube ich, an dieser Vorlage sich orientiert, und man hat sie halt nicht unbedingt mit sozusagen Menschen zu tun im ersten Sinne, dass die jetzt irgendwie komplexe, vielschichtige Figuren sind, die so eine lange Einführung bekommen und man lernt irgendwie ein, zwei Figuren richtig tief kennen und wie die so funktionieren, ihre Backstory und so, und daraus ergibt sich dann eine gewisse Handlung, sondern ne, es passiert innerhalb weniger Tage, passieren da sehr, sehr viele Dinge, und auch im Film ja, wie gesagt, wie du gesagt hast, ein ganzes Leben, was man mitbekommt. Deswegen sind meistens so ganz große Emotionen stehen da irgendwie im Vordergrund, die alles beherrschen, und zum Beispiel beim Uther ist es dann halt am Anfang eigentlich wirklich diese Lust einfach auf diese Frau, die alles überdeckt. Also er will jetzt einfach diese Frau, und dadurch beendet er auch den Frieden, den er eben geschlossen hat, und er kennt nichts anderes mehr. Er besteht nur noch aus dieser Lust oder auch auf diesen Neid auf den König, der diese Frau hat. Deswegen das dann sozusagen die beherrschende Emotion. Das ist dann auch in den späteren Episoden, wo es dann um Arthur mehr geht, der dann auf einmal dann arrogant ist für eine Episode, und dann steht nur diese Arroganz im Vordergrund, und dann geht es auch wieder ganz, ganz schnell weiter. Da darf man nicht unbedingt sozusagen mit den Maßstäben einer normalen, in Anführungsstrichen, Geschichte das Ganze haben. Und so erzeugt dann aber auch Uther innerhalb, glaube ich, dann der ersten 15 Minuten über eine List lässt er sich mithilfe von Merlins Zauber in den Herzog verwandeln, rein optisch, und kann dadurch diese Herzogin ihr Vene oder Irdrit oder so heißt sie, glaube ich, schwängern. Und das Kind, was da dann rauskommt, das ist dann eben Artus. Aber Merlin hat sozusagen im Vorfeld gesagt, hier, ich gebe dir diesen Zauber oder ich lasse dich verwandeln, aber dafür bekomme ich auch das Kind, was dabei entsteht.
Ja. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist natürlich ein bisschen, ihr echter Mann ist ja gerade rausgeritten, das hast du gesagt, um Uther zu töten. Das ist ihm nicht gelungen, im Gegenteil, er wird getötet, und dann kommt natürlich dieser ganze Schmur heraus, sozusagen. Also es fällt dann relativ schnell auf, oh, da war ein fremder Mann in meinem Bett, und dann war relativ schnell klar, dass das Uther war, der sich hat verzaubern lassen. Aber das ist super weird auch für diese Sexszene natürlich. Es gibt ja noch ein anderes Kind, das Uther zusammen mit seiner Frau hat. Morgana, auch dieser Name wird einigen von euch was sagen, die wird noch eine wichtige Rolle spielen, quasi die Halbschwester von Arthur, die quasi den Tod ihres Vaters geträumt hat, als er gestorben ist. Das heißt, sie hat schon so ein bisschen was mit Magie zu tun, das erfahren wir relativ früh, aber in dem Fall ist sie halt noch ein kleines Mädchen, die das alles mitbekommt, aber sie wird später nochmal wichtig.
Genau. Und so wird dann nach dieser Szene, dann nachdem das Kind dann geboren ist, dann springt sozusagen der Film dann 9 Monate in die Zukunft, nimmt dann Merlin das Kind dann unter Protesten, darf er es dann doch natürlich mitnehmen. Dann springt der Film nochmal ein paar Jahre, also wahrscheinlich so ungefähr 18 Jahre oder 16 Jahre in die Zukunft. Arthur ist ein junger Mann, der als Knappe sozusagen durch die Lande reist, und man bekommt auch erzählt, dass das Land hat gerade keinen König. Es ist sozusagen kopflos. Es leidet darunter, dass es keinen König gibt, und es gibt halt dieses sagenumwobene Schwert, was dann auch der Uther in seiner, kurz bevor dann die Szene kommt, wo dann Arthur dann als 16-Jähriger gezeigt wird, hat er halt dieses Schwert dann an sich genommen und das dann halt in seiner, der wird dann irgendwie Teil eines Hinterhalts, und in seinen sozusagen seinen letzten Atemzügen sticht er dann dieses Schwert in den Stein und sagt dann auch quasi so, er ist der nächste König, wer reif genug ist, König zu sein oder ehrenvoll genug ist, König zu sein, der darf dieses Schwert hinausziehen. Das wird dann eben später Arthur sein, der dann relativ schnell zum König wird, weil er das Schwert dann eben rauszieht und alle, König, oder?
Das ist aber auch wieder total spannend, das ist eine total geile Szene. Also erstmal, das kennt man vielleicht auch, ne? Um dieses Schwert hat sich quasi eine, wie soll man das sagen, eine Touristenhochburg entwickelt, ja, wo auch so Stände, Verkaufsstände sind und so, und dort gibt es so eine kleine Arena, wo dann die Ritter kommen und die betteln und der sozusagen das Turnier jeweils gewinnt, der darf dann mal am Schwert ziehen und das schafft es natürlich nicht. Und Arthur ist eigentlich total, der ist mit seinem vermeintlichen Bruder, er weiß es noch nicht, dass es nicht sein echter Bruder ist, und seinem Vater da. Und der Bruder will eigentlich im Turnier antreten. Und Arthur als Knappe hat aber das Schwert vergessen. Und das ist offenbar auch geklaut worden. Es ist weg und dann läuft das so einfach durch den Wald und sagt, scheiße, was mache ich jetzt? Suche ich jetzt ein Schwert? Und dann, ach, da steckt ja ein Schwert im Stein. Ein Glück. Zieh ich das mal raus, Bub.
Oh, scheiße, für König.
Und das muss man vielleicht auch sagen, der Film macht das auch mit Humor. Also der ist schon auch, der hat auch schon ein zwinkerndes Auge teilweise.
Also das merkt man, glaube ich, gerade bei Merlin am stärksten, wie er gezeichnet ist, weil er ist halt so ein, kein Mensch in dem Sinne. Also wenn ich es verstehe, es gibt so ein paar Kommentare, wo es so wirkt, dass er kein Mensch ist, sondern wirklich so ein Wesen ist, was irgendwie über den Ding schwebt. Und der die Geschicke lenkt, um irgendwie dieses Land wieder zufrieden zu bringen, aber eigentlich kein menschliches Wesen ist. Und er wirkt ab und zu in gewissen Szenen so ein bisschen, als ob er sich langweilt, wenn man ihn anspricht, dass er dann fast schon ein bisschen geschlafen hat, weil ihm die ganzen Menschenscheiße so auf den Sack geht, und weil er von deren Fehlern halt sich immer denkt, ach, warum macht ihr das denn ständig? Warum seid ihr denn ständig neidisch aufeinander? Warum bringt ihr euch ständig um? Ja. Und er manchmal auch so ein bisschen tatrig irgendwie fast schon wirkt. Das ist auch eine ganz faszinierende...
Verschroben, ja. Da kommen wir vielleicht später zu einem Zeitpunkt noch dazu. Da geht es ja dann auch nochmal richtig hart in Merlin und was er eigentlich, wann er eigentlich sagt, okay, jetzt reicht's. Aber also das auch spannend an dieser Szene, als er das rauszieht, ist, was du schon erwähnt hast, so die Hälfte ungefähr, ist dann so, ja, Arthur ist unser König. Und die andere Hälfte ist so, ja, also, dass so jemand König wird, damit habe ich das, nee. Also
so habe ich nicht
gewettet, so ist es nicht geplant, das macht man nicht. Das Geile ist, da taucht auch hier einer auf in einer ganz kleinen Rolle, der ihn, glaube ich, nicht als König sehen will, nämlich Patrick Stewart, als junger Mann, der voll im Saft steht und so ein Schrank ist quasi, auf seinem Pferd sitzt, der junge Patrick Stewart.
Tatsächlich auch, aber er sieht trotzdem 1:1 aus wie der fast heutige Patrick Stewart, nur mit ganz, ganz leicht mehr Haaren, aber auch nicht viel, viel mehr. Auch sehr faszinierend. Also das ist eigentlich vom Gesicht her genau seit 40, 50 Jahren sieht er exakt gleich aus. Es gibt noch ein paar andere Rollen, die man wahrscheinlich in den Nebenrollen wiedererkennt. Es gibt auch Liam Neeson, der auch als einer der Ritter der Tafelrunde auftritt, auch in ganz jungen Jahren, und auch Helen Mirren, die als Morgana dann später auftritt, die man dann auch später dann natürlich kennt. Auch mal ganz faszinierend, weil ich kenne sie wirklich auch erst, seitdem sie schon älter ist, und so in jungen Jahren auch noch nie so gesehen. Ist ja auch immer ganz spannend, wo die dann quasi angefangen haben. Das war ja für viele auch wirklich so der erste große Film. War das auch ein sehr erfolgreicher Film damals, weil Anfang der 80er Jahre, dass das wirklich auch so ein Karrierestarter war. Das fand ich auch nochmal ganz, ganz interessant. Und genau, wird dann halt Arthur, quasi die Hälfte der Leute sagen dann, yo, du bist mein König. Die andere Hälfte muss er erst noch überzeugen. Da gibt es dann auch kurz Intermezzo, weil es da kurz auch eine Belagerung kommt auf einer Burg, wo sich dann halt die Meinungsverschiedenheiten äußern und Arthurs, wie er ist, oder Arthur, wie er ist, kommt da gleich zur Hilfe geeilt, um irgendwie dieses zerstrittene Volk zu einen, und schafft es dann auch bei dieser Schlacht dann irgendwie alle von sich zu überzeugen, weil er sich als ehrenhafter Anführer gleich zeigt, sozusagen auch sein Leben hingibt für diese Sache, für dieses Land, und dadurch alle auch überzeugt. Und dadurch wird er dann schlussendlich auch dann König, der dann auch von allen auch überzeugt ist, dass er auf jeden Fall, du musst König werden. Oder alle sind davon überzeugt, dass er auch König werden sollte. Und dann kriegt man halt dann diese einzelnen Punkte, dass er dann später auf Lancelot trifft, und dann später kommt Camelot, wird das Schloss erbaut. Es geht alles quasi in der Mitte des Films, ist dann das Land, hat endlich seinen König, ihm geht's gut, er blüht auf. Keiner muss mehr hungern, zumindest müssen die Ritter nicht hungern, weil die das Essen auf der Tafelrunde ist immer reich gedeckt oder der Tisch ist immer reich gedeckt, aber dann irgendwann kommt auch Zwietracht dann doch wieder ins Spiel. Denn auch eine ganz bekannte natürlich Geschichte ist, dass dann Lancelot die Ehefrau von Arthur begehrt. Und dass es dann dort auch nochmal Zweifler gibt und aber Lancelot eigentlich auch so ein ehrenhafter Ritter ist, der sich deswegen selbst ins Exil quasi schickt, weil er mit dieser einerseits diese Pflichterfüllung gegenüber Arthur hat, aber gleichzeitig diese Liebe zu der Ehefrau auch spürt. Und da gibt es in ein Intermezzo und irgendwann geht es dann auch zugrunde, mehr oder weniger. Arthur wird krank. Könnte man sagen, oder kriegsmüde oder lebensmüde so ein bisschen. Und sozusagen dann in den älteren Jahren schickt er aber nochmal sozusagen, um sein Leben wiederzubekommen oder seinen Lebenswillen wiederzubekommen, dann schickt er seine Ritter dazu aus, den Heiligen Gral zu suchen. Kurz davor tritt Morgana nochmal auf, die dann als wichtige Beraterin quasi bei der Ritter der Tafelrunde agiert hat. Aber sie hat nur ein Spiel gespielt, denn im Hintergrund ist sie noch voller Rache erfüllt, denn sie hat nicht vergessen, dass quasi auch Arthur mehr oder weniger auch so ein bisschen indirekt am Tod ihres Vaters mit beteiligt war. Oder zumindest der Vater von Arthur ja da seine große Rolle mit hatte, und dafür beschuldigt sie auch Arthur selbst, dass er für den Tod auch des Vaters mitverantwortlich ist, und hat sich dadurch ebenfalls eine List ausgedacht, um Arthur reinzulegen, und macht dann quasi das, was der Vater von Arthur gemacht hat, nämlich so sich in einen anderen Körper zu versetzen. Versteckt sich dann oder Morgana oder lässt sich in einem anderen Körper erscheinen, um dann ein Kind mit Arthur zu zeugen. Hier hat man auch wieder das Inzestiöse, was auch in vielen solchen Legenden häufiger mal vorkommt, dann auch erzählt, dass daraus entsteht dann Mordred, das ist wahrscheinlich auch so ein Name, den man gehört hat. Das ist dann sozusagen das Kind von Arthur und Morgana, der dann sozusagen als Herausforderer ebenfalls die Krone haben möchte. Und dann der Zweikampf zwischen Arthur, der dann auch den Heiligen Gral findet, oder einer seiner Ritter, Parzival, den Heiligen Gral findet, auch ein Name, den wahrscheinlich jeder kennt. Und letztlich kommt es dann am Ende zum großen Duell zwischen Mordred und Arthur. Ja, also sehr, sehr viele Handlungen. Ich habe noch nicht mal alles erzählt.
Da hast du noch nicht mal über die Love Story zwischen Sir Lancelot und
ja, ich habe es kurz mal erwähnt,
seiner Frau, ausführlich gesprochen, weil das ist ja auch schon wieder fast eine Geschichte
für sich. Ja, also, es gibt bestimmt auch Opern, die sich nur darum drehen.
Ja, safe. Also ihr merkt schon, das ist alles genauso groß, wie es sich anhört. Und ja, da passt dann auch die Musik dazu. Wir haben Wagner ganz viel, passt ja auch zu Parsifal, aber aus unterschiedlichen Werken von ihm Dinge. Wir haben Karl Orff auch, also wer das kennt, das ist genauso pompös und mächtig, wie es sich anhört, das Ganze.
Da passt dann nämlich auch das Set-Design, glaube ich, ziemlich gut rein. Das ist zwar kein teurer Film gewesen, auch für 1981 jetzt nicht. Also man merkt auf jeden Fall, man musste da in gewissen Punkten Abstriche machen. Also Camelot zum Beispiel ist jetzt nicht so voll mega krasse Burg, die man jetzt irgendwie das vielleicht von einem...
Ich glaube, wir haben nur einmal eine Aufnahme, wo man es von außen sieht.
Von außen
ein bisschen, ne? Wo aber sozusagen der See, so ein großer See gezeigt wird, und da steht irgendwie reingemalt so ein Schloss, und mehr sehen wir davon gar nicht, außer halt Innenaufnahmen.
Ja, ja. Und es gibt noch so einen Vorplatz, wo so ein Ritterturnier dann auch stattfindet. Das sieht aber auch relativ klein aus, in so einem Waldstückchen. Ja. Und auch so andere Stellen, da wirkt es dann schon eher ein bisschen kleiner, aber es ist trotzdem sehr pompös. Wenn es dann sich pompös inszeniert, wie sehr pompös, was man vor allen Dingen an den Rüstungen merkt, das ist nämlich auf jeden Fall, was ins Auge fällt, ist nämlich, dass ab einem bestimmten Punkt, wenn dann sozusagen sich die Ritter der Tafelrunde wirklich richtig gebildet hat und sie sozusagen an ihrem Höhepunkt ihrer Macht sind, dann haben die vorher, so ein bisschen so eine dreckige Rüstung an, um das zu zeigen. Ja, die sind noch nicht ganz die richtigen Ritter, aber wo sie dann richtig im Höhepunkt ihrer Macht sind, da haben die richtig shiny Rüstungen, die wirklich dich blenden, so shiny sind die, und das ist schon eine sehr besondere Stilmitte, glaube ich, das fällt sofort auf, dass sie wirklich, die sind Engel quasi, wirklich, die dich mit ihrem Glanz wirklich blenden.
Ich glaube, die haben auch tatsächlich, also ich habe nicht nachgeguckt, aber ich glaube, die müssen den Film sozusagen normal gefilmt haben und müssen die ganze Zeit so ein Spotlight auf diese Richter drauf geschossen haben, damit die so shiny sind, weil nachhinein im Computer kannst du es ja nicht irgendwie gemacht haben. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Belichtungssache ist, aber ich denke schon, dass sie das wirklich händisch, weil das ist, glaube ich, auch das günstigste in Anführungsstrichen, die irgendwie anzuleuchten.
Absolut. Aber es muss trotzdem wahnsinnig aufwendig gewesen sein, dass du trotzdem immer sauber schrubben musst, damit du das, wenn du Licht drauf strahlst, dann irgendwie keine Fettflecken drauf siehst, und dann jederzeit immer immer das Licht da richtig zu halten. Das war sicherlich ein ganz, ganz großer Aufwand, weil zum Beispiel Merlin, der hat da halt auch so einen Stahlhelm auf.
So eine zugemachte Krone, die aber nicht spitz ist, sondern eher so eine Haube. Also
eine Stahlhaube.
Aber aus Stahl.
Aus Stahl. Und die glänzt halt auch so. Und er hat er halt die ganze Zeit an. Und das ist wahrscheinlich auch wahnsinnig aufwendig gewesen, damit die immer schön, schön glänzt. Aber das soll halt auch zeigen, dass er halt ist ein bisschen außerhalb unseres weltlichen Lebens stattfindet. Es gibt auch ein paar andere Szenen, die sehr pompös inszeniert sind. Doch so eine, wo dann, glaube ich, die Suche nach dem Heiligen Gral beginnt, wo dann sich dann die Ritter in so einer Kirche innerhalb von der Camelot befinden. Und das sieht ein bisschen spacey fast schon aus, da erkennt man ein bisschen zart aus tatsächlich wieder, wo dann so ein christliches Kreuz zu sehen ist und da kommt irgendwie so ein blauer Schimmer drumherum und es sieht fast aus, als würden die sich in einem Art Raumschiff befinden. Fand ich auch sehr faszinierend, aber das ist auch sofort was auffällt und deswegen ist der Film auf jeden Fall auch optisch schon sehr interessant. Der ist auf jeden Fall was man so nicht kennt, weil das alles noch so händisch ist, ne? Und wenn da Leute sich auf einem Pferd irgendwo bewegen oder in Ritterrüstung gegeneinander kämpfen, dann ist das kein CGI offensichtlich natürlich gewesen für 1981, ja. Das ging auch gar nicht, sondern das alles gebaut und wirklich Leute, die in irgendwelchen Plattenrüstungen halbwegs sich versuchen zu bewegen und die bauen ja auch sehr stark ein, dass man relativ schnell außer Atem ist, wenn man sich in so einer fetten Rüstung bewegt, auch wenn die, glaube ich, manchmal auch ein bisschen aussieht wie Pappe oder wie, also jetzt nicht ganz wirklich eine Stahlrüstung, so die Schwere hat es jetzt nicht, aber die bauen sehr stark ein, dass dann diese Ritter sich sehr schnell außer Atem sind oder wenn die sich irgendwie auf Matsch oder so bewegen, das ist auch sehr schnell da, dass man da die Balance verliert. Deswegen ist es so von der ganzen Aufmachung her schon mal sehr, sehr einzigartig und so sehen einfach Filme heutzutage auch einfach nicht mehr aus.
Ja, also er ist schon sehr dirty, muss man sagen.
Sehr dirty.
Ja, auch es gibt ja dann mehrere Szenen, unter anderem als Lancelot dann gegen Liam Neeson kämpfen muss. Da geht es ja erst mit Lanzen los sozusagen, dann werden sie aber runtergestoßen, dann sind die natürlich schwer verletzt und dann müssen die aber trotzdem weiterkämpfen bis aufs Blut im Prinzip. Und das sieht man alle. Und das fand ich für 1981 tatsächlich relativ heavy, weil man hat ziemlich viel Blut auch für die Zeit. Ich habe die gar nicht so blutig, also ich habe Filme aus der Zeit gar nicht so blutig in Erinnerung. Da ist schon einiges dabei. Ne? Also es ist jetzt nicht exzessiv, ne? Es ist jetzt kein Gore-Splatter-Film oder so, aber es wird dann in diesen pointierten Schlachtszenen schon mal jemand aufgespießt oder dann auf der Suche nach dem Heiligen Gral als, ich weiß nicht, ob das dann schon Parsival war, der dann an einer, ja, einem Baum vorbeiläuft, an dem schon einige Ritter, die von Morgana und Mordred getötet worden, hängen an Seilen. Dann sieht man auch so einen Raben, der auf dem Kopf von einem Ritter sitzt und ihm so ein Auge rauspickt und so. Also es ist kein Horrorfilm, aber er setzt so das wirklich so pointiert ein, dass man sagen kann, huh.
Also es wäre wahrscheinlich wirklich so ein Film gewesen, wenn man den irgendwie mit 8 Jahren oder so mal im Fernsehen gesehen hätte und gesagt, ach Mensch, einfach mal so ein Arthur-Film.
Ja.
Dann ist das so einer, der einem nachträglich noch so Albträume bereitet, weil man nicht damit nicht gerechnet hat, dass es dann doch ein paar Gewaltspitzen gibt. Das ist auf jeden Fall, das ist auch, glaube ich, sehr typisch Bormann, der das auch gerne in seinen Filmen immer wieder so gemacht hat, der da sehr kompromisslos ist. Wie gesagt, dadurch, dass halt auch so Sex auch eine größere Rolle spielt, das dann auch so entsprechend inszeniert ist. Also der ist da schon etwas kompromissloser und ist jetzt nicht dieses Familienunterhaltung, wie man halt heutige Arthur-Filme meistens gemacht hat. Deswegen ist es auch nochmal ein bisschen eine andere Inszenierung, gerade weil dieses Sagenhafte und Operettenhafte oder Opernhafte da super, super deutlich wird. Deswegen wäre es wahrscheinlich auch sowas für einen Deutschunterricht, hätte ich mir vorstellen können. So ab der 11., 12. Klasse. Oder für Englisch, genau. Wäre das wahrscheinlich auch so ein Film gewesen, weil man trotzdem ein bisschen ungewöhnlich ist. Aber wie fandst du ihn denn insgesamt, Lukas? Hat er dir Spaß gemacht? Weil geht er dann auch seine fast 2 Stunden, weil er natürlich viel erzählen muss. Wie hast du es so empfunden?
Ja, also natürlich, weil du das gerade mit der Zeit gerade einsteigst, natürlich wird heute anders erzählt. Ne? Es werden bestimmte Einstellungen, die du heute nicht mehr so lang halten würdest, werden halt lang gehalten. Ne? Person reitet von A nach B, sowas. Bilder, die halt lange stehen. Aber an sich ist es, finde ich, trotzdem noch einen Film, der sich gut gucken lässt tatsächlich. Und wie gesagt, ich finde, der hat auch einen guten Mix aus Schmunzeln und Ernsthaftigkeit und auch Deepness auf jeden Fall, das kann man sagen. Das sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Der war schon alles in allem ziemlich gut. Und ich verstehe auch, dass er so grundlagenlegend für Filme, auch darüber sprechen wir sicherlich noch, die später kamen, Ich finde gut, also was ich besonders immer interessant fand, ist, dass er zeigt, wie bestimmte politische Entscheidungen funktionieren. Ne, das geht los mit gleich am Anfang, worüber wir gesprochen haben, mit der Geschichte, als Uta quasi das Land zuerst mal kurz befriedet, bevor er sich sozusagen in die Frau des Kontrahenten verliebt. Das hat er hat den anderen niedergerungen mit Excalibur, tötet ihn dann aber nicht, sondern sagt, okay, pass auf, wir finden jetzt hier einen Kompromiss. Ich bin König, also dir gehört das Land vom See bis zur Burg, aber ich bin der König. So. Ja. Und das war dann irgendwie ganz nett für den, so besser als zu sterben, na gut, dann machen wir das jetzt. Und dann gibt es ja aber wieder den Punkt, und zwar sieht er dann die Frau. Es ist natürlich, das muss man vielleicht nochmal einschränkend erwähnen, ne, die Frauenfiguren sind hier enorm abziehbildhaft und tatsächlich nur objektifiziert. Ne? Also die Frau in dem Fall steht halt für etwas, was der König begehrt, was der König will. Und das kann halt eine Länderei sein, das kann halt eine Frau sein, das kann dies und jenes sein. Also man darf wirklich keinen feministischen Film erwarten. Das ist das Gegenteil davon, ist aber auch keine feministische Geschichte, die Grundlage, glaube ich. Ja. Dann hat man natürlich Morgana oder halt Morgan Le Fay, wie sie auch oft genannt wird, die ja auch nur im Prinzip die böse, rachsüchtige Frau ist, so. Die betrügt und also wir haben so ein paar Schwierigkeiten auf dem Gebiet der Gleichberechtigung an der Stelle. Wobei natürlich auch die Männer sind natürlich auch Abziehbilder, du hast schon gesagt, das sind keine Charaktere, das sind Figuren.
Aber es zeigt, glaube ich, trotzdem ganz gut in solchen Legenden und Mythenerzählungen, dass da Frauen häufig, die wird ein oder zwei Rollen zugewiesen, aber immer in Relation zum Mann. Also Frauen sind dann immer die entweder die Verführer, die irgendwie im Hintergrund irgendeine Intrige planen, aber halt bei beiden, Verführer als auch sie planen die Intrige, stürzen sie immer die Männer in irgendein Unglück. Und sie sind immer so Objekt der Begierde, aber gleichzeitig sind die Männer, wenn sie dem nachgeben, dieser Begierde, dann sind sie verdammt. Das ist auch so eine ganz typische Erzählung, die geht ja schon auf Adam und Eva zurück, dass am Ende, weil Eva die dumme Kuh unbedingt jetzt vom Baum der Erkenntnis essen musste, deswegen muss jetzt Adam auch fliehen.
Ist auch die ganze Menschheit verdammt.
Ist die ganze Menschheit auch verdammt, quasi die Frau ist dafür verantwortlich, dass wir jetzt alle in Sünde leben müssen. Und das ist auch so ganz typisch, das ist auch in dieser Arthur-Legende auch total präsent, dass da auch diese beiden Rollen, selbst ja die Ehefrau von Arthur, die eigentlich als recht ehrenvolle Person gezeichnet wird, aber sie eben auch Objekt der Begierde ist von Lancelot und erst dadurch letztendlich Arthur ja auch kurzzeitig untergeht oder halt dann auch Schwierigkeiten bekommt dadurch. Also und außerhalb davon darf sie auch nicht stattfinden.
Wobei, bekommt er Schwierigkeiten wegen dieser Begierde oder bekommt er Schwierigkeiten, weil er sich nicht an seine Regeln hält? Ich glaube, also es wird mehrfach gesagt, da sind wir wieder bei diesem Punkt Politik und Regeln und wie funktioniert das eigentlich? Also er baut sich ja eigentlich ein Königreich auf mit seiner Tafelrunde, das sehr auf Regeln basiert, ne? Das darauf basiert, dass sozusagen die Gesetze eingehalten werden. Und durch diese Ehrverletzung in Anführungsstrichen, dass nämlich, und Morgana ist dann diejenige, die sozusagen dem Liam Neeson-Ritter steckt, pass mal auf, hier, der große Ritter Lancelot und die Frau vom König, die haben was miteinander.
Ginerva übrigens, Ginerva.
Ginerva, die haben was miteinander. Die haben ja in dem Moment noch nichts mit, die haben Gefühle füreinander, das wissen sie auch beide, aber sie, Lancelot sagt ja dann auch, ich werde dich immer lieben, aber ich finde das toll, dass du die beste Freundin von meinem Bruder, die Frau von meinem besten Freund bist sozusagen und von meinem König. Und bis dahin war ja noch nichts. Und dann kommt es trotzdem zu diesem Showdown im Prinzip zwischen Lancelot und dem Liam Neeson-Dude, der ja stattfinden muss, weil Arthur auch seinen besten Freund nicht oder seinen stärksten Ritter nicht bevorzugen darf. Ne, der ist nicht erheben, sondern es sind die Gesetze und es kommt vielleicht auch irgendwann mal der Satz, wenn du dich nicht an deine Gesetze hältst, dann bricht das ganze System zusammen. Und in dem Moment, es gibt ja dann sozusagen die Szene, wo sie irgendwann später ihrer Lust nachgeben und im Wald auch in so ein ganz, ganz berühmtes Bild sozusagen, beide liegen nackt im Wald und haben sich ihrer haben sozusagen die Sünde begangen und ihre Versprechen gebrochen. Und aber das war nicht der Punkt, warum das Königreich zusammenbricht, sondern das Königreich bricht zusammen, weil Arthur sich dann nicht an seine Regeln hält und beide umbringt, sondern weil er sich dafür entscheidet, das nicht zu machen. Also so lese ich das.
Aber er ist ja trotzdem von Neid erfüllt in dem
Moment. Natürlich ist er von Neid erfüllt, aber er gibt dem sozusagen nicht nach. So habe ich es interpretiert. Ja, er steckt sozusagen Excalibur zwischen die beiden, statt sie im Schlaf zu töten, was sein in Anführungsstrichen Recht nach den Regeln, die bei ihm im Königreich gelten, gewesen wäre. Und deswegen verfällt er erstmal in seine Dings und das Königreich zerfällt dann auch so.
Aber letztendlich ist er trotzdem, die Handlung der Frau hat das sozusagen mit begünstigt. Es gibt natürlich noch eine Ebene mehr, das letzte Mal ich auch fragen könnte, warum gibt es überhaupt diese Regeln? Das wird im Film auch durchaus angesprochen, dass wir eben diese Regeln gemacht haben und dass die eben ziemlich unfair sind. es ist nicht eine totale Hinterfragung oder Reflexion davon. Das ist
überhaupt nicht. Das wollte ich damit nicht sagen, es ist trotzdem sozusagen. Es zeigt nochmal auf diesen Politikaspekt ganz gut, wie das funktioniert, ne? Dass wenn du dann anfängst und brichst deine eigenen Regeln, die das System halten, dann ist es halt mit dem System vorbei, sag ich mal.
Genau. Das fand ich auch super spannend dann so bei der Betrachtung, weil für mich war diese ganze Arthur-Legende, dann, wenn ich sie auch so direkt nochmal sehr klassisch präsentiert bekomme, aber habe ich auch so richtig gemerkt, was für eine große Monarchie-Rechtfertigung diese ganze Geschichte halt auch ist, weil das wird ja wirklich mehrmals im Film auch betont und das sagt Merlin auch direkt zu Arthur, wirklich 1:1 Zitat, wenn du schwach bist, wird das Land zugrunde gehen, wenn du stark bist, wird das Land blühen und gedeihen. Ja, das ist so direkt das Schicksal des Landes ist mit dem Wohlergehen und der Stärke des Königs verbunden und wir brauchen quasi einen großen Herrscher, damit das alles funktioniert.
Das ist ja dann im Prinzip sogar dumm, also wirklich, das ist so ein Punkt, wo ich so denke, das ist jetzt die große Botschaft. So. Das ist der Heilige Gral ist im Prinzip.
Auch das, einfach das ist
sozusagen die Info, das Land ist der König und der König ist das Land.
Das Land, ja. Bam. Aber am Ende, ne, es geht natürlich dadurch, dass man aber so klassisch inszeniert, finde ich es nochmal sehr spannend, das so nochmal 1:1 so zu sehen, weil das ist letztlich wirklich, glaube ich, der Kern der Geschichte oder warum auch das so unzerstörbar ist und warum man sich bis heute das so erzählt oder warum das auch früher schon so gut funktioniert hat, ist natürlich, weil dann jetzt irgendwie gerechtfertigt wird für die Leute gerade, wo das entstanden ist, die haben in der Monarchie gelebt, in den meisten Fällen und mussten sich das irgendwie rechtfertigen, dass es auch okay ist, dass das die Gesellschaftsform ist, die wir alle gewählt haben und da ist die Arthur-Legende eine sehr gute Erklärung dafür, dass das schon so sein soll. Und guck dir an, wenn wir einen schwachen König haben oder gar keinen König haben, noch schlimmer, dann geht das hier alles zugrunde. Und da hat auch mal, denn manchmal schaffe ich es auch Bücher zu lesen, und da hat tatsächlich in Erzählende Affen, das ist ein Buch, das Untertitel Mythen, Lügen und Utopien, wie Geschichten unser Leben bestimmen, von Samira El-Quassel und Friedmann Karich, die haben sich mal damit beschäftigt, warum sich Menschen Geschichten erzählen und warum sie so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Und in einem Kapitel beschäftigen sie sich tatsächlich auch damit, warum Monarchien eigentlich so lange gehalten haben. Und diese Erzählung vom König, der halt ein Land regiert, und wenn der König gut ist, dann ist der Land, das ist das Land auch gut, und das ist umgekehrt, wenn es schlecht ist, dann ist auch das Land der Verdammnis gewidmet. Und sie schreiben, in Zeiten von Unbeständigkeit wirkte nichts so beruhigend wie die Vorstellung, dass der Herrscher einer Gesellschaft, die sich gegen diese Widrigkeiten behauptete, von den Göttern beauftragt war. Der König war gewissermaßen ein Upgrade des mythologischen Helden, ein Herausragender, der sich gar nicht erst beweisen musste, sondern durch seine schiere Existenz und die darum gebaute Mythologie für die Lösung aller Probleme sorgte. Und dann ein bisschen weiter unten. Die unbewusste Angst vor Destabilisierung kann die Heldenverehrung erklären, die Monarchien bis heute entgegengebracht wird. Die Krone und das angebliche blaue Blut sind dabei nur Symbole dieses Märchens, nicht seine Quelle. Und sie erklären dann noch weiter in dem Kapitel, dass sozusagen gerade im Mittelalter, wo man quasi entweder durch die Pest gestorben ist oder durch irgendeines der zahlreichen Kriege, die in irgendeinem Fürstentum vom Zaun gebrochen wurde, quasi man brauchte so einen Ankerpunkt, worauf man sich vertrauen konnte und wo man sich auch sicher war, das funktioniert. Da muss ich nichts tun, weil es gibt so viele Unbestätigkeiten und so viele Unregelmäßigkeiten bei dem Vorwings. Die eine Sache über mir, die beständig ist, und das war in Monarch, der dann auch durch das Erbe, durch einfach das Kind, das übernimmt es einfach. Ich muss mir gar keinen Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn der König tot ist. Ah ja, okay, da kommt schon jemand anderes, der irgendwie aus der Blutlinie kommt, dann passt das schon für mich. Und deswegen ist das auch so eine Erzählung, die bis heute halt funktioniert und die halt auch in solchen Geschichten total präsent ist, wo das wirklich dann eins zu eins so betont wird. Hier, Merlin, du bist tugendhaft und gut, deswegen bist du ein guter König, und du bist ein guter König, dadurch bist du auch tugendhaft und gut. Das ist dann so ein Schulterschluss. Also es geht gar nicht anders. Er ist auch auserwählt durch sein Tun. Schon von Anfang an steht außer Frage, dass Arthur ein großartiger König ist, auch wenn er in ein paar Episoden mal auch schwache Seiten zeigt. Das ist erlaubt. Aber am Ende ist er trotzdem ein großartiger König, und die Monarchie wird niemals hinterfragt.
Nein, das fällt schon gleich ganz am Anfang, wo er sozusagen gesagt bekommt, naja, du hast jetzt das Schwert gezogen, du bist jetzt der König von Merlin im Prinzip. Und dann sagt er, wie jetzt Merlin, das kann doch nicht wahr sein. Was mache ich da jetzt? Ich bin doch dem gar nicht gewachsen. Und so, ja, da musst du jetzt durch. Übrigens wird die Burg von deinen Unterstützern gerade belagert.
Und los geht's.
Ja? Nee, und dann so, und jetzt? Und Arthur dann so, naja, wir müssen ihnen helfen. Also, na siehst du, so schwer war die erste Entscheidung doch gar nicht.
Ja, jetzt so. Hast du schon deine erste Lektion ist quasi gelernt. Ja, und das ist dann auch wirklich deswegen. Aber das möchte ich dem Film jetzt auch gar nicht so sehr zur Last legen, dass er jetzt eine große Monarchie-Rechtfertigung ist, weil das wäre natürlich ein bisschen unfair. Wenn man sagt, man möchte die Arthur-Legende klassisch verfilmen, dann ist das natürlich, geht das mit einem mit. Man kann natürlich, wenn ich heute nochmal viel Geld hätte und so und mir sage, ich will eine Arthur-Verfilmung machen, wäre natürlich mal sehr spannend, das wirklich mal stärker zu hinterfragen und durchaus mit den Mitteln, die mir und die Figuren, die man dort gelegen hat, das natürlich da wirklich was Hintergründiges zu machen und dann wirklich auf halber Strecke quasi dann einen Twist einzubauen, dass dann Arthur irgendwann sagt, so, ich die Macht übergebe ich euch, dem Volke. Das kann man dann vielleicht auch, dass es dann nicht im Mittelalter spielt zum Beispiel, man kann das ja auch in der Moderne irgendwie erzählen. Wäre auch mal ganz, ganz spannend. Das ist ja gerade auch das Faszinierende, dass diese Mythen und Legenden ja total variabel sind und ganz häufig adaptiert werden in ganz unterschiedlichen Versionen. Das habe ich irgendwie auch, wo ich den Film gesehen habe, es sind mir auch so, also es gibt ja so häufig auch diese Erzählung von irgendeinem Ritter oder irgendeinem König, der irgendein mächtiges Objekt sucht und damit halt dann den Krieg gewinnt oder irgendwie das Gute gewinnt. Ne? Man kennt es aus He-Man zum Beispiel. Da gibt es das mächtige Schwert, womit dann Prinz Adam zum großen He-Man wird und damit das Böse besiegt. Ne? Oder man kann auch in Herr der Ringe, ist auch ganz stark dieses Mittel, man braucht diesen einen Ring, dieses mächtige Objekt, um irgendwie dann, um über das Land zu herrschen und um damit das Gute gewinnt.
Da fand ich auch spannend. Ist der Ring Excalibur oder der Heilige Gral? Oder beides?
Oder so ein bisschen beides auch. Ja. Gleichzeitig ist ja natürlich auch der Ring in Herr der Ringe nochmal ein bisschen auch eine Variation davon, weil der von dem auch was Böses ja ausgeht, weil der halt so ein Objekt der Begierde ist und dadurch alle auch verrückt macht und eigentlich gar keine, die ja nur im ersten Schritt Macht gibt, aber die eigentlich, die Folge davon ist eigentlich, dass du wahnsinnig wirst. Und das ist auch nochmal eine schöne Abwandlung. Die findet man zum Beispiel auch in Warcraft, dem Videospiel-Franchise von Blizzard. Da gibt es nämlich die Figur Uta tatsächlich auch, und das ist ein Paladin, aber einfach ein Held, der wirklich für das Gute kämpft. Und der hat einen Schützling, das ist Arthas. Auch so eins zu eins die Figuren. Und die machen aber Blizzard, die Entwickler von Warcraft, die haben das auch, eine Variation, erzählen die davon. Da ist nämlich Uta ist ein guter Paladin und sein Schützling Arthas, der wird böse, weil er quasi, um sein Land zu beschützen, holt er sich ein mächtiges Schwert, das heißt der Frostmourne, und das korrumpiert ihn und macht ihn zu einem dunklen Ritter, mehr oder weniger, und er wird dann zu einem bösen Herrscher, und so ist das auch nochmal eine komplette Umkehr so ein bisschen davon. Uta ist hier der Gute und Arthas wird zu einer Art Bösewicht. Sozusagen ist es auch die berühmteste Geschichte aus dem ganzen Warcraft-Universum, und wenn Warcraft irgendwann nochmal, es hat ja schon mal einen Film bekommen, aber wenn es einen zweiten, dritten Film bekommt, dann ist diese Art Arthas Geschichte ist so das, was garantiert verfilmt wird. Da gibt es tausende von Geschichten in diesem Universum schon, aber das ist so die berühmteste auch Geschichte. Ist auch ganz interessant, dass hier so auch eins zu eins Bezug genommen wird auf die Arthur-Legende. Und da halt auch dieses Mordred, dieses Kind, was aus einer inzestuösen Beziehung hervorgeht, ist ja auch was man zum Beispiel in Game of Thrones total präsent hat mit Joffrey. Ist auch ein König, der auch von Geschwistern gezeugt wird. Das ist zum Beispiel auch etwas, was ich sofort irgendwie dann wieder entdeckt habe. Deswegen fand ich auch nochmal ganz interessant, wie häufig dann diese Mythen, weil uns selbst natürlich Arthur selber oder Artus, die Artus-Legende, hat sich natürlich das nicht ausgedacht oder so, war also die ersten. Es gibt schon also früher auch, Achilles ist ja irgendwie auch mit dabei in dieser Geschichte, aber es gibt dann auch diese eine Szene, wo dann Mordred zum ersten Mal gezeigt wird in seiner goldenen Rüstung und seine Mutter sagt dann, du bist unverwundbar, solange du diese Rüstung trägst. Und ich musste da auch sofort an Achilles denken, der ja unverwundbar ist, mehr oder weniger, bis auf eine Stelle, oder Siegfried.
Ich muss an Siegfried denken, ja, ja.
Auch schon denken, ne, der auch bis auf sein Kleeblatt, was glaube ich...
Lindenblatt, ja.
Lindenblatt auf seinem Rücken war und dass er nur dort verwundbar ist, dass das auch nochmal so diese Elemente, die sich irgendwie in ganz vielen Variationen bei solchen Sagen, Legenden immer wiederfinden lassen. Deswegen ist fand ich auch immer das
Also auch in den Nibelungen ist ja auch der Drache spielt auch eine Rolle natürlich. Ja. Ne? Auch wenn der jetzt hier nicht in Form eines Drachen auftritt, sondern in Form des unterliegenden Bösen, würde ich sagen. Ja. Und ich, also vielleicht, was hältst du davon, wenn man das alles, also wenn man vielleicht diese Artus- Epiken oder diese Artus-Erzählung eher als Gattung oder als Genre begreift, mit wiederkehrenden Figuren teilweise, mit wiederkehrenden Bildern als eine Geschichte. So, es gibt ja Parsifal zum Beispiel, gibt es ja auch jetzt nicht nur die Wagner-Oper, sondern es gibt ja auch, ich glaube, Wolfgang von Eschebach oder so, schon noch früher, 12. Jahr, 13. Jahrhundert, keine Ahnung, gibt es ja auch eine große Geschichte dazu, wo die Ritter der Tafelrunde, glaube ich, nur so eine untergeordnete Rolle spielen, aber Parsifal halt im Mittelpunkt steht, wo er ja auch diese Transformation macht zum, wie das jetzt hier im Film auch ist, zum irgendwie Bettelknaben mit so einem Schalk im Nacken hin zu einem gestandenen Ritter der Tafelrunde im Prinzip. Genau.
Und es gibt auch vom letzten oder vorletzten Jahr, ist ein Film erschienen, Green Knight, der das auch nochmal, der eine Ritter, ich habe leider jetzt seinen Namen gerade vergessen, aber das ist auch so einer von den 12, die eher selten im Vordergrund stehen und hier mal der Film sich gesagt hat, den stellen wir mal im Vordergrund und erzählt auch eine ganz weirde Fantasy-Geschichte mit ihm von so einem Ritterprinzen, der aber eigentlich nichts kann und auch eigentlich gar nicht ehrenhaft ist, wie es sich für einen Ritter der Tafelrunde eigentlich gebühren würde, aber irgendwie trotzdem ein Ziel hat, was er erfüllen muss oder sich quasi eine Pflicht erfüllen muss. Ich fand den Film nicht besonders gut, muss ich sagen. Ich fand den, der ist für mich nicht zusammengekommen. Der ist teilweise wunderschön und interessant gestaltet, aber auch super verworren erzählt.
Wie hieß der Film?
Green Knight.
Green Knight.
Green Knight, da ist mit Dave Patel in der Hauptrolle als dieser Ritter. Ich glaube, es war nicht Parsifal. Es war einer der unbekannteren 12 Ritter. Ich glaube, es war auch Gawain. Es kann so sein, dass das die Liam Neeson-Figur war. Aber das heißt vielleicht auch ein paar andere Tafelrunde ähnlich. Aber es ist im Prinzip auch eine Variante der Artus-Legende, die dann auch sich sehr direkt Bezug nimmt auf diesen Heldenmythos und das auch versucht umzukehren. Ich fand, das ist nicht gut umgesetzt im Film, aber sehr interessant. Und so hat man wirklich so ganz viele unterschiedliche Variationen davon. Wie du gesagt hast, das ist ja wirklich so eine Gattung, die man ganz unterschiedlich interpretieren kann.
Ich habe mal kurz nachgeguckt, das ist Gawain. Das ist die Liam Neeson-Figur tatsächlich.
Ah ja, genau. Okay, gut.
Aber der spielt aber bei Parsifal, in dem Parsifal Ding spielt ja, glaube ich, auch eine Rolle.
Das ist ja deswegen. Aber ja, auch nochmal ganz anders inszeniert. Da spielen auch die anderen Ritter der Tafelrunde kaum eine Rolle in dem Film. Deswegen ist es auch nochmal ganz, ganz anders gemacht. Aber ja, ich habe mich aber trotzdem gefragt, ob wir eigentlich so als sozusagen Gesellschaft, sollten wir uns noch solche alten Mythen unbedingt erzählen? Weil es sind ja so viele auch Punkte und Konzepte, die dort angesprochen werden, die eigentlich veraltet sind. Oder
darf ich noch Wagner hören? Darf ich noch Wagner hören?
Das darfst du, aber darfst du dir noch eine Artus-Legende anhören? Oder was denn für eine Relevanz hat das heute eigentlich noch?
Klar darf ich das. Also natürlich darf man das.
Natürlich
vielleicht darf. Sollte man das auch mal machen, einfach um darüber Bescheid zu wissen, auch weil es interessant ist. Und ich würde mal anders antworten. Welche Relevanz hat das heute noch? Würdest du sagen, dass Herr der Ringe eine Relevanz hat?
Könnte man eigentlich auch sagen, auch weniger eigentlich, weil es wenig über aktuelle politische Verhältnisse erzählt, aber das ist natürlich auch kein Vorwurf an Herr der Ringe, aber irgendwie sagt auch wiederum schon und es ist ja außerdem irgendwie auch total lehrreich und auch kulturell wichtig, glaube ich, dass man sich auch mit was war davor mit beschäftigt. Genau.
Und ich würde sogar so weit gehen, ohne Excalibur wäre der Herr der Ringe, die Herr der Ringe Filme in der Form nicht möglich. So. So, allein schon die Figur von Ian McKellen gespielten Gandalf oder auch Dumbledore. Beispielsweise habe ich auch einen ganz guten Podcast jetzt darüber gehört, verlinke ich in den Shownotes, wo die auch darüber gesprochen haben. Eye of the Dark heißt der. diese Figuren, die basieren auf diesem schelmischen, natürlich gibt es die Figur schon länger, aber auf dieser schelmischen Interpretation von Merlin, glaube ich, hat man viel Inspiration rausgenommen beispielsweise. Und deswegen denke ich, natürlich ist das Sinn. Das ist genauso wie die Nibelungen von Fritz Lang sich anzugucken, kann auch nicht schaden. Ja. Wenn man das mit einem wissenschaftlichen Interesse tut und einem kulturhistorischen Interesse und weniger, weil man sagt, das ist das, wo ich hin will, sozusagen. Das ist natürlich dann schwierig. Ja, aber ich würde sagen, doch, natürlich. Warum nicht? Auch weil es ein ganz interessanter Film ist, wo man viel dazu davon lernen kann. So.
Genau, ja. Und weil wir auch schon ein paar Mal Herr der Ringe erwähnt haben, kann man auch noch als kleine Trivia-Information, tatsächlich hat der John Boorman auch versucht, das habe ich glaube ich auch in meiner Zardos-Retroperspektive damals auch erzählt, der hat auch versucht mal Herr der Ringe zu verfilmen, daraus ist nichts geworden und er hat dann sozusagen aber mit diesem Beginn dieser Produktion hat er dann halt gesagt, gut, dann nehme ich mir halt Excalibur oder Artus und mache damit dann halt was, also Herr der Ringe war ja sozusagen der Ausgangspunkt, dass dieser Film überhaupt entstanden ist und hat sicherlich, gerade wenn man sich auch so die Ork-Rüstung und die Inszenierung der Orks, glaube ich, in Herr der Ringe anschaut, ist da viel von dem, was man hier auch in Excalibur sieht. Und, damit ich dann, was ich am Anfang gesagt habe, es gibt einen bekannten Filmemacher, der ist ein riesen Fan von diesem Film und hat das wirklich in viele seiner Werken zitiert, indirekt und manchmal direkter. Fällt dir da jemand ein, der irgendwie, wo du sagst, das ist ein Amerikaner, so viel kann ich verraten, der teure Filme macht, der riesen Fan von diesem Film ist?
Nee.
Ist auf jeden Fall, ne, was er viel macht, was im Film auch zu sehen ist, dass sich Helden aufopfern für ihr Land. Am Ende stirbt ja auch Artus im Kampf gegen Mordred in einem Zweikampf. Das kommt sehr häufig in seinen Filmen vor, dass man die Aufopferung des Helden, des Königs, des Kriegers. Slow Motion kommt ja ab und zu in Excalibur vor, also an ein, zwei ganz wenigen Stellen, aber das hat dann der Filmemacher, über den ich sprechen will, hat das dann häufiger eingesetzt. Ist nicht Michael Bay. Aber es geht in die Richtung.
Nee, ich hätte jetzt Michael Bay gesagt.
Nee, es ist tatsächlich.
Dann ist es Zack Snyder?
Nee, es ist Zack Snyder.
Ah, ja, okay. Ja. Wenn man es weiß,
ergibt es
total Sinn. Ja.
Da gibt es total sehr
stimmt.
Sinn.
Ja, ja. Stimmt. Ja.
Der ist, hat wirklich gesagt, das war sein Film auch der Kindheit und dann auch der Jugend, weil er auch so toll fand, dass das so eine erwachsene Geschichte ist, so ein Fantasy-Film, der eben nicht, wo alles heiter die Teiter ist, sondern da gibt's Sex, da gibt's Blut, da gibt's Lust und Begier, da gibt's Verrat und das fand er immer ganz, ganz großartig und hat das wirklich, ne, in 300 ist das auch total, ist dieser Heldentod, ja. Und diese Slow Motion ist total bewusst eingesetzt. Er hat auch im Live-Kommentar oder in der Blu-ray-Kommentar zu Justice League hat er auch ganz bewusst gesagt, ne, diese mythologische Inszenierung von Excalibur, die wollte er auch so 1:1 übertragen für Justice League und quasi ist, so wie Batman die Justice League Mitglieder ranholt, ist quasi Ritter der Tafelrunde. Das war für ihn so, ne, diese Übertragung und zum Beispiel die in Sucker Punch, da gibt es ja so eine Szenerie, die dann auch in so einer Burg stattfindet, wo die Hauptfigur gegen so Ritter kämpft.
Gegen Drachen dann auch, ja.
Und gegen Drachen auch und diese Rüstungen, diese Ritterrüstungen, das sind die 1:1-Rüstung von Excalibur. Die hat er da wiederfindet, da hat er in irgendeinem Archiv, hat er die wiedergefunden und auch teilweise so aufgebaut, aber die sollten so aussehen wie in Excalibur. Und er hatte auch geplant, Zack Snyder hatte auch geplant gehabt, wenn es zu einem weiteren Justice League gekommen wäre, dass eine Fortsetzung bekommen hätte, dann hätte quasi, wäre Batman, hätte sich in Lois Lane verliebt und die beiden hätten eine Affäre angefangen. Und so wäre das gleiche gewesen bei Parsival und Guinevere. Und deswegen, da wurde das auch so inszeniert. Deswegen, also er ist ein Riesenfan davon, von diesem Film. Deswegen ist, wenn man Zack Snyder verstehen will, schaut euch Excalibur an.
Lancelot, nicht
Parsival. Lancelot, ja. Genau, richtig. Deswegen ist auch mal sehr faszinierend, ne, dass es auch noch so bis heute so.
Das gehört zu you cannot unsee it, wenn du es einmal weißt. So.
Genau, richtig.
Und ein Ding, was ich noch gelesen oder beziehungsweise den Podcast gehört habe, von dem ich gesprochen habe, ist also auch was Interessantes, dass diese Art der Filme, ne, diese großen, langen, diese Art der Inszenierung und diese Heldengeschichte, dass die eigentlich nur entstehen konnte, weil Star Wars so erfolgreich war 1977. Ja. Und dem kann ich einiges abgewinnen, tatsächlich, dieser Einschätzung oder dieser Interpretation. Wenn Wenn es Star Wars nicht gegeben hätte, dann hätte es so zum Beispiel diesen Film nie geben können. So.
Höchstwahrscheinlich kann man wirklich sagen, weil jetzt anders als vielleicht so eine Historien-Epen wie jetzt ein Kleopatra oder ein Spartacus, die auch so eine großen mythologischen Geschichten ja irgendwie erzählen, aber die sind ja doch nochmal so historisch ein bisschen mehr in der Realität, sage ich mal in Anführungsstrichen, verwurzelt. Ja. Und Star Wars ist ja wirklich auch ein Mythos, der auch ganz stark mit solchen Abziehbildern arbeitet und das nicht als Kritik gemeint, sondern das ist dann einfach die Art der Erzählung. Und wenn man halt am Anfang des Films halt Arthur und Merlin durch den Wald gehen sieht und die erzählen sich irgendwie halt, was jetzt das Schicksal von Arthur ist, dann muss man 1:1 an Luke und Obi-Wan denken. Also das ist 1:1 diese Figurenkonstellation.
Und die sind also tatsächlich, und das fand ich auch, da habe ich so, also auch in dem Podcast da habe ich so gedacht, Alter, das stimmt. Merlin ist im Prinzip eine Kombination aus Obi-Wan und Meister Yoda.
Ja.
Du hast dieses Schelmische, du hast das, wo du durch den Wald gehen, du hast auch das erste Mal, dass Merlin auftaucht, kurz nachdem Arthur das Schwert aus dem Stein gezogen hat, dann liegt er auch so auf so einem Baum. So ein bisschen, ne? So ein bisschen wie bei Yoda auf dem Planeten. Ja. Du denkst so, ja.
Alles schon mal da gewesen irgendwie, ne?
Bevor ich es vergesse, natürlich spielt auch in dieser Geschichte eine große, das habe ich am Anfang schon mal angesprochen, eine große Rolle, diese Frage nach einem großen Umbruch. Da ist er dann wieder auch auf das Aktuelle, auf die Zeit heute zu übertragbar. Wobei hier geht es ja eher um dieses Naturreligion gegen Christentum. Ne? Wir sehen das ja auch im Film. Man hat erst.
Das wird ja auch gesagt, dass Merlin sagt, die alten Götter verschwinden und es ist was Neues da und es ist ganz klar, das Neue
Merlin,
ist Christus.
Genau, und Merlin gehört in diese Zeit. Und dann hast du hast schon beschrieben, dass was du dich so an Sardos erinnert. An Sardos erinnert. Diese Inszenierung des Christentums, also dieses blau leuchtende Kreuz, ist dann irgendwann, da sieht man schon, ne, da kommt das Christentum. Und auch Lancelot wird ja dann irgendwie offenbar so ein Prediger des neuen Christentums. Und die sind ja alle so ein bisschen, oh, wir müssen jetzt dem einen Gott folgen und so. Ja.
Und wenn euch etwas Schlechtes passiert, ihr müsst es quasi ertragen. Es ist ja auch dieses Leiden oder die Sünden ertragen.
Genau.
Ist auch so integral für den christlichen Glauben. Oder es gibt eine Figur, die für uns gelitten hat und jetzt müssen wir das ihm gleich tun oder so. Deswegen ist es auch nochmal sehr spannend, ist wahrscheinlich auch aus theologischer Perspektive auch ein ganz, ganz spannender Film, weil er wirklich an so einem historischen Punkt stattfindet, wo sich halt dann das Christentum dann halt durchgesetzt hat, komplett. Und dieser alte Glaube, nicht christlicher Glaube, dann eben abgeschworen wurde. Deswegen, das stimmt, das ist. Da gibt es wahrscheinlich bestimmt auch Doktorarbeiten oder irgendwelche Masterarbeiten, die das zu Excalibur dann nochmal durchexerziert haben. Auf jeden Fall das auch. Ich hätte ansonsten noch einen Punkt. Den ich noch erwähnen wollen würde. Ich hatte ja auch gesagt, dass man diese Geschichten, die kann man ja auch einsetzen, um auch mal wirklich stärker das zu hinterfragen, gerade dieses Monarchie-Thema. Deswegen, ich habe nämlich vor kurzem eine Serie gesehen, wo ich sehr überrascht war, dass sie das tatsächlich dann gemacht hat, weil ich habe über das Franchise habe ich schon mal gesprochen, nämlich He-Man. Das ist ja auch sehr stark natürlich auch von Arthur und Excalibur inspiriert. Muss ich, glaube ich, keinem erklären. Das ist auch die He-Man-Universum ist relativ simpel, auch gut gegen böse. Aber da gibt's ja auch seit kurzem auf Netflix eine Neuauflage, die quasi auch nach der Serie mehr oder weniger spielt und das wirklich fortführt. Ich weiß nicht, hast du die gesehen? Die heißt nämlich dann Masters of the Universe.
Ja, wo quasi He-Man gleich am Anfang verschwindet und es eigentlich um andere Leute geht.
Genau, das ist nämlich schon mal das Erste, wo man merkt, okay, die machen ein bisschen was anderes. Das heißt nämlich auch nicht He-Man, diese Serie, sondern wirklich Masters of the Universe, weil eben auch andere Figuren, wie das auch wieder sich für eine moderne Erzählung gehört. Es ist nicht mehr eine nur Figur im Vordergrund, sondern mehrere. Man hat hier wirklich so wieder so eine Story-World, wo man mehrere wichtige Nebenfiguren hat. Deswegen sind auch die ganzen anderen Gefährten von He-Man sind dann doch sehr im Fokus. Und die Serie ist jetzt keine Story-Meisterleistung, ne? Aber aus irgendeinem Grund gucke ich mir das tatsächlich gerne an, obwohl alles aussieht wie ein Spielzeug. Aber es ist trotzdem recht hochwertig gemacht. Also da sind die Powerhouse-Animation-Studios sind dahinter, die auch die Castlevania-Serie gemacht haben, dass man auch dann sofort optisch merkt, aber rein von der Erzählung her ist schon ein bisschen dünn. Und am Ende ist es auch Power Rangers oder Sailor Moon, gerade wenn die großen Verwandlungsszenen kommen, aber irgendwie gucke ich mir das gerne an, ich weiß nicht warum. Es trifft irgendeinen Nerv, trifft's. Wahrscheinlich auch, weil sehr gute Synchronsprecher im Englischen sind, Skeletor wird von Mark Hamill gesprochen, also da haben wir wieder Star Wars, also der Luke-Schauspieler, der eine sehr, sehr gute, im Alter eine sehr, sehr gute Bösewicht-Stimme bekommen hat, sehr eine krächzende Stimme, das passt perfekt zu Skeletor. Aber zumindest gab es jetzt vor einigen Tagen gab es jetzt nochmal eine Fortführung, die hatte leider leider nur 5 oder 6 Folgen, recht kurz. Und die heißt nämlich Masters of the Universe Revolution. So, schon mal ein großer Titel, der verspricht ziemlich viel. Und am Anfang dieser Serie stirbt dann nämlich auch der König von Eternia, also der Vater von He-Man. Und He-Man muss quasi König werden, oder Prinz Adam in dem Fall. Und der Vater sagt auch am Sterbebett hier, mein Sohn, du musst König werden, du kannst leider nicht mehr He-Man sein, weil du kannst nicht beides gleichzeitig sein, du kannst nicht der Held sein und gleichzeitig dieses Land regieren, du musst dich entscheiden und bitte werd König. Das ist sozusagen seine Aufforderung. Dann taucht noch ein Halbbruder auf, der auf einmal, huch, ich bin doch eigentlich Thronfolger, und so, dann geht's kurz hin und her, und jetzt muss ich dann spoilern, was am Ende passiert, weil das ist nochmal sehr interessant. Falls ihr das jetzt euch noch selber angucken wollt, dann guckt das gerne, dann schaltet jetzt gerne ab. Ansonsten ist es, glaube ich, jetzt auch nicht die Welt, weil gesagt, es ist He-Man am Ende und alles sieht aus wie ein Spielzeug, was ihr dann später auch kaufen könnt, auf jeden Fall. Auch die Figuren, die dafür gezeichnet wurden, die sind wohl noch alle als Spielzeuge, gibt's hier auch zu kaufen. Aber am Ende ist es dann tatsächlich so, und da war ich echt überrascht, weil ich war echt so auch in meinem zynischen Ich war bereit. Ja, das heißt, Revolution, es hat ein paar Nebenfiguren, wurden ein bisschen aufgebaut und es sind auch diverser. Also es gibt dann auch ein Man at Arms, das ist eine Frau, die nicht weiß ist. Alles mögliche, ne? Die Frauenfiguren in der Serie sind richtige Figuren und nicht nur einfach Stichwortgeber und so für He-Man, richtig ausgebreitet. Aber ja, klar. Aber ihr traut euch jetzt nicht. Am Ende wird halt er trotzdem König oder irgendein anderer wird König und die Monarchie wird nicht angefasst. Und was passiert am Ende? Da sagt einfach He-Man, stellt sich vor das Volk und sagt, ich beende die Monarchie und ich gebe euch die Macht. Und da war ich wirklich ein bisschen überrascht. Das habe ich nicht kommen sehen. Die Monarchie wird tatsächlich beendet in He-Man. Das ist zwar alles nicht wirklich gut erklärt, weil das sich nicht ankündigt, dieser Twist. Und auch alle Nebenfiguren beglückwünschen He-Man oder Prinz Adam dann auch, ja, super Entscheidung, finden wir großartig. Und dein Vater, der hätte das bestimmt auch richtig gut gefunden. Obwohl er original in der ersten Folge sagt, er möchte eigentlich, dass die Monarchie weiter existiert. Aber hey, schwamm drüber. Aber so fand ich es interessant. Trotzdem so eine ganz klassische, das ist eine ganz klassische Heldengeschichte, auch He-Man mit Gut gegen Böse, auch in dieser Serie Masters of the Universe. Am Ende ist es nur das. Und am Ende hauen sich ein paar Leute, die irgendwie 3 Meter breit sind, einfach ein bisschen aufs Maul und das war's. Aber da trauen sie sich am Ende tatsächlich, die Monarchie einzureißen. Ich bin mal gespannt, wie sie es fortführen. Es soll ja noch weitergehen, weil eigentlich ist ja dann die interessante Frage, wie funktioniert jetzt diese Demokratie in Eternia, diesem Reich? Weil es ist ja natürlich einfach zu sagen, okay, Monarchie beendet, ihr kümmert euch jetzt darum, das Volk, und ich bin mal raus, tschüss. Wie ist dann diese Demokratie dann später aufgebaut und will man sich damit wirklich beschäftigen? Ich würde das gerne sehen. Aber ja, so kann man auch sehen, so kann man eine Artus-Geschichte, die sich da oder Elemente rausnimmt, kann man auch so erzählen.
Ja. Also, macht mal einen coolen Artus-Film nochmal. Macht mal einen coolen Artus-Film. Was Progressives bitte. Vielleicht ja. Auch mit Frauenrollen, die sich nicht nur beschränken auf das, was man eh schon kennt.
Ja, genau.
So, also schon, aber auch eine Schauempfehlung. Ne? Kann nicht schaden, den zu gucken, wenn man sich dafür interessiert.
Also Excalibur jetzt insgesamt, wenn man dafür ein bisschen was anfängt. Wie gesagt, ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Und für Leute, die jetzt sagen, alte Filme finde ich immer manchmal ein bisschen schwierig, weil die so ein bisschen altmodisch sind, das nicht. Der ist schon altmodisch, auf jeden Fall. Aber auch, wie gesagt, aus den Gründen, die wir jetzt genannt haben, auch super viele interessante Punkte. Und gerade, wenn man sich so für Legenden und Sagen interessiert und auch sagt, hey, ich würde mal wieder gerne so einen Film irgendwie sehen. Auch so, das ist ja irgendwie auch Menschheitsgeschichte. Am Ende, ne? Weil das ist halt so eine der integralen westlichen Legenden, die da sehr, sehr präsent sind, wie wir hoffentlich erklären konnten. Ganz vielen Einzelstücken sind die bis heute sehr, 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 sehr präsent. Deswegen ist es ja auch mal sehr interessant, dann nochmal so einen Film zu sehen, der das dann so konzentriert und sowas erzählt.
Ja. Und dann liest man noch 2 Sachen dazu und hört vielleicht nochmal eine Oper dazu und weiß auch besser
Bescheid. Genau, dann könnt ihr auch in die Oper gehen und euch da, oder Tristan und Isolde ist ja tatsächlich, was ich irgendwie tatsächlich auch, muss ich zu meiner Schande erklären, ich wusste gar nicht, dass das so eigentlich ein Teil von der Artus-Legende ist. Ich habe die irgendwie immer so separat gesehen, aber es sind ja tatsächlich auch,
kommt ja auch, also zumindest aus dem Wagnerschen Tristan und Isolde kommt ja auch ein Titel vor, ein Musikstück sozusagen. Siehst du.
Ja. Da habe ich auch was gelernt und Unkenntnisse gehabt darüber. Aber ja, so ist es, glaube ich, schon dann für Leute, die dann so ein bisschen Historiengeschichte, Kunst, Kulturgeschichte erfahren wollen, ist, glaube ich, auf jeden Fall eine Empfehlung wert.
Wer sich fürs Mittelalter interessiert, ist da gut aufgehoben.
Das stimmt.
Gut, gibt es noch was anderes außer Excalibur diese Woche?
Hast du was gefunden?
Ja, ich hätte noch was.
Oh,
und zwar Montag war ja der große Tag, der große Stichtag, an dem Amazon Prime die Bezahlgeschichte Werbung eingeführt hat. Haben wir, glaube ich, weiß nicht, ob wir das schon mal angekündigt haben, ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, dass man sozusagen, man kann sich jetzt rauskaufen, also man, auch wenn man Prime-Mitglied ist und dafür bezahlt im Prinzip und dann hat man ja nicht nur Prime-Video, sondern auch den ganzen anderen Spaß und Bestellen und so weiter, hat dann jetzt aber auch Werbung. Das heißt, Freev ist, glaube ich, dann hinfällig, sondern alles ist Freev. Also man kann Amazon nur noch gucken, wenn man Werbung schaut, obwohl man Geld dafür bezahlt. Und das klingt alles schon so ein bisschen nach Schmu. Man kann sich rauskaufen für 2,99 im Monat. Das
also
ist
extra.
Ist
extra.
Extra drauf, genau. So. Das ist Schmu, das finden auch die Verbraucherzentralen und die haben angekündigt, dagegen zu klagen. Die Verbraucherzentrale Bundesverband will gegen Amazon klagen, weil die der Meinung sind, das ist nicht okay.
Bin ich sehr gespannt, wie das dann ausgeht. Ja. Aber das sieht man auch wieder, wie gut es ist, dass es Verbraucherzentralen gibt, die dann da gesammelt. Weil wenn ich jetzt eine Klage gegen Amazon gemacht hätte, hätte ich, glaube ich, keine Chance gehabt.
Aber ich glaube, sie wollen das auch als Sammelklage machen. Also ist mein Stand jetzt. Sie wollen das, glaube ich, auch als Sammelklage machen, also dass sich alle anschließen können. Also sie haben sozusagen den Standpunkt, dass es eine wesentliche Vertragsänderung ist und man deswegen eine Zustimmung hätte einholen müssen. Ich habe keine Zustimmung geben müssen, also ja.
Mal schauen. Ja. Das ist ja, glaube ich, auch erst seit kurzem in Deutschland so möglich, so eine Sammelklage. Wenn es ein Verein oder ein Verband muss das ja dann machen, das kann keine Einzelperson, glaube ich, initiieren, wenn ich da rechtlich richtig informiert bin. Aber auch nochmal da dann schön in Aktion zu sehen und mal gucken, wie dann Amazon reagiert, weil das, glaube ich, ja wirklich schon Schmu, wie du gesagt hast.
Gut, na dann, mehr nicht. Dann euch eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder.
Korrekt.
Bis dahin.
Ciao.